Evangelium. Und ja, wer sich so vorbereiten will, so auf nächste Woche Sonntag zum Beispiel, da könnt ihr euch schon das nächste Kapitel in Markus 3, könnt ihr euch schon im Vorfeld durchlesen. Ihr könnt die ganze Woche drüber nachdenken, wenn ihr wollt. Und das ist wirklich etwas, wo ich heute, wo ich die Verse, die letzten Verse, die wir letzte Woche nicht gelesen haben, wir haben ja fast das ganze Kapitel durchgelesen, aber die Verse, mit denen das Kapitel fast endet, so ab Vers 35, ich lese uns mal da die Verse vor, und das ist auch ein guter Einstieg dann, auch in die Predigt. Und da steht, am nächsten Morgen stand Jesus vor Tagesanbruch auf und zog sich an eine einsame, gelegene Stelle zurück, um dort allein zu beten. Simon und die anderen suchten ihn. Als sie ihn gefunden hatten, sagten sie, alle Leute fragen nach dir. Aber er antwortete, wir müssen auch noch in die umliegenden Ortschaften gehen, um dort die rettende Botschaft zu verkündigen. Das ist meine Aufgabe. Also hier sieht man so, dass Jesus wirklich ganz früh vor Tagesanbruch sich zurückgezogen hat. Und die Leute, die haben nach einer Weile gesucht. Aber man sieht hier, dass Jesus wirklich Zeit, sich wirklich Zeit genommen hat, um in Beziehung und im Gebet in dieser Stille des Morgens einfach die Gott und diese Gemeinschaft mit ihm zu suchen. Und das ist so etwas für mich, wo ich dachte, so, das waren jetzt nicht so 5 Minuten, die er da gebraucht hat. Also ich glaube, der hat da Stunden verbracht. Und Simon, der hat ihn ja schon angefangen zu suchen, der wusste gar nicht, wo der ist, also Petrus. Und dann hat er ihn gefunden und dann hat er gesagt, hey, Jesus, da sind so viele Leute, die fragen schon nach dir. Und Jesus hat dann, wenn wir so ein bisschen weiterlesen, hat er dann erstmal gesagt, nee, wir müssen weiterziehen. Also er hat gesagt, wir müssen auch noch, ach ja, in Vers 8, noch in die umliegenden Ortschaften gehen. Also dem war das hier viel mehr nicht darauf angelegt, wirklich die Menschenmassen jetzt anzuziehen und ihnen zu predigen, sondern ihm war viel mehr daran gelegen, an die Qualität der Zuhörer und die Reaktion der Zuhörer. Das war ihm wichtig und er hatte wirklich diesen Auftrag und diesen Ruf, voranzugehen und das Evangelium da überall zu predigen. Und ich dachte nur so, das brauchen wir eigentlich an jedem Morgen. Das Wort Gottes wirklich da drinnen zu lesen und darüber, über das, was wir gelesen haben, darüber nachzudenken. Ich weiß manchmal, wenn ich bete, ich bin manchmal so weg mit meinen Gedanken nach kurzer Zeit. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ja, wenn ihr euch so sagt, okay, heute Morgen werde ich jetzt ganz lange beten. Ja, ich bei mir nach ein paar Minuten oder ein paar Sekunden manchmal, da zack, bin ich woanders. Ich bin wo ganz, ganz anders. Ja, nicht bei dem Gebet, bei der Gemeinschaft. Und da hilft mir immer eine Sache und das ist die Bibel. Die einfach zu nehmen und dann so einen Satz zu lesen. Ich weiß, heute Morgen, wo ich zum Frühstückstisch kam, meine Frau, die saß schon mit der aufgeschlagenen Bibel. Und da habe ich gesagt, lies mir einfach einen Satz vor. Was steht da gerade? Und sie liest mir einen Satz vor und dann beschäftigt mich das ganze Frühstück über und auch dann auf der Fahrt, weil das sind einfach so Worte, wo du dann auch drüber nachdenken kannst, wo du fokussiert bleibst, weil das Wort Gottes letztendlich dir Nahrung gibt. Und ich weiß, diese Woche, ja, einige haben das so in ihren WhatsApp-Statusmeldungen gepostet, irgendein Losungsvers, ich weiß nicht, wer das war, bestimmt der Arthur, der postet da, glaube ich, jeden Tag die Losungen, aber ja, du bist ja so Social Media, so der Crack, so, ne? Ja, auf jeden Fall steht dann da so drinne, lasst das Wort Gottes reichlich unter euch wohnen. Und da habe ich gedacht, ja, das ist es eigentlich auch. Das Wort Gottes wirklich sich da drinne, wie hat die Iris das heute Morgen gesagt, so drinne zu baden im Wort Gottes. So. Und das ist richtig eine gute Sache. Ich sag's euch, ganz viel sich mit dem Wort zu beschäftigen, einfach jetzt nicht auch so einfach nur durchlesen, Hauptsache ich hab's gelesen, nein, mal so den Satz zu lesen. Mal langsam zu lesen. Lies doch mal langsam einen Satz. Wir müssen nicht so durchrattern. Einfach mal so einen Satz lesen und dann kann man drüber nachdenken oder drüber das durchkauen. Und das ist wirklich etwas, was uns da ja auch letztendlich Kraft, innere Kraft gibt für den Alltag. Ja, Markus 2 ist eigentlich das Kapitel, in das ich heute mit euch reinschauen wollte, aber ich fand die Verse, als ich die heute Morgen nochmal gelesen habe, ich dachte, das muss ich nochmal mitgeben. weil auch mich das so gesegnet hat. Das segnet einfach einen, wenn man selbst in der Vorbereitung auf eine Predigt ist, was dort alles an so guten Inhalten drinne steht. Und das Markus-Evangelium, wir haben letzte Woche ja ein bisschen auch zu der Biografie von Markus gehört. Wer da nochmal nachhören will, über Audio gibt's das über unsere Webseite. Stimmt, Stefan? Webseite. Genau, da könnt ihr das nochmal nachhören. Und das Markus-Evangelium, das ist ja so das kürzeste Evangelium von all den vier Evangelien. Und das ist sehr knapp geschrieben. Sehr kurz und knapp. Also Markus, ich habe es ja auch gesagt, der schreibt, wie wenn er das, wenn einer auf der Straße predigen würde. Das ist auch tatsächlich so, weil er Petrus so oft hat predigen gehört, dort in Rom, wo er mit ihm unterwegs war, dass er diese Inhalte so tief verinnerlicht hat, dass er die auch aufschreiben konnte. Und es ist so kurz und knapp geschrieben und wer das liest, der ist einfach fasziniert von diesem Bericht. Das ist wie so ein, mir kommt das manchmal vor, wie so ein Actionfilm. Da passiert die ganze Zeit immer etwas und dann immer diese Worte, alsbald, sofort und so bald und das ist geschehen und das ist geschehen. Als ob Markus uns immer sagen will, und da sage ich uns heute auch, schalt nicht ab. Bleib dran, hör gut zu. Das ist das, was Markus so aussagt in diesem Kapitel, auch in Markus Kapitel 2. Mensch, ich habe eine lange Einleitung gemacht. So, Markus 2, 1 bis 4. Nach einigen Tagen kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Er sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause, vermutlich war das im Hause von Petrus, von Simon Petrus, war. Viele Menschen strömten zusammen, sodass nicht einmal mehr draußen vor der Tür Platz war. Ihnen allen verkündete Jesus Gottes Botschaft. Da kamen vier Männer, die einen Gelähmten trugen. Weil sie wegen der vielen Menschen nicht bis zu Jesus kommen konnten, deckten sie über ihm das Dach ab. Durch diese Öffnung ließen sie den Gelähmten auf seiner Trage hinunter. Also diese vier Typen, ey, das sind solche Freunde, die wünsche ich jedem von euch. Wirklich jedem. Ey, dem wünsche ich jedem Politiker gerade. Wirklich. Solche Freunde wünsche ich jedem. Dass der solche Freunde hat, die ihm da auch unterstützen. Und dieser Gelähmte, der war ja einer, der nicht selber laufen konnte. Viele sagen, der hatte wahrscheinlich multiple Sklerose. Dieser Mann, der war unfähig, selber zu laufen. Und diese vier Freunde, die er hatte, die waren so von einem Mitgefühl ergriffen für diesen Menschen, dass die gesagt haben, wir haben gehört, da gibt es einen Mann, der predigt gerade, der verkündet überall, wie wir gelesen haben, die frohe Botschaft, das Evangelium von Jesus und der predigt das Evangelium von dem Reich Gottes. Und dann haben sie gesagt, da müssen wir den hinbringen, weil dieser Mann, der kann unserem Freund helfen. Also diese Menschen, die haben ein Projekt gestartet, Projekt Kapernaum könnt ihr das von mir aus nennen. Und die haben den gepackt auf seiner Liege, haben ihn genommen und sind kilometerweit gelaufen durch die Hitze, um zu diesem Jesus zu kommen. Also die hatten wirklich eine Entschlossenheit an den Tag gelegt, wie man sich das manchmal gar nicht vorstellen kann. Und das waren auch so Typen, die nicht dann irgendwie gesagt haben, ey, ich habe jetzt gerade keinen Bock, irgendwie weiter. Nein, die waren wirklich von diesem Mitgefühl, Empathie wirklich ergriffen und bringen diesen Menschen dann zu Jesus. Und ich musste, als ich so drüber nachgedacht habe, was das für Freunde waren, Erwin, wenn du das nächste Bild mal machst, da habe ich einen, nee, das andere. Wo ist das denn? Erwin, klick mal weiter. Hängt, okay, alles klar. Kannst du eins weitergehen? Nee, das ist nicht drin. Okay, dann kannst du wieder zurückgehen. Nochmal, genau. Und diese Freunde, die hatten wirklich so eine Eigenschaft, so eine Leidenschaft gehabt. Und ich wurde daran erinnert, kennt ihr Jürgen Klopp? So, Dieter nickt sofort, ich weiß. Und ich glaube, einige andere auch. Aber für die, die den nicht kennen, ich hatte eigentlich gedacht, ich hätte hier ein Bild drin von dem. Der ist ein Typ, wenn der am Spielfeldrand steht, das ist ein Trainer, ein Coach, ja. und der feuert seine Mannschaft dermaßen an, dass man, der hat so richtig schöne Zähne auch, ne? Die sieht man dann immer sehr deutlich, weil der schreit denen zu, der feuert sie an. Der ist volle Kanne mit dabei und der hat auch ein paar so richtig coole Sachen auch gesagt. Ich habe mal einen Satz von ihm aufgeschrieben. Der hat gesagt, Emotionalität und Intensität zählen oft mehr als Taktik. Das muss man sich vorstellen. Also er hat gesagt, hey, die Gefühle, die sind manchmal mehr und entscheidender, als wenn ich denen hier so ganz cool sitzen würde und erzählen würde, hey, ihr müsst so spielen, Dreier-, Viererkette oder wie auch immer. Nein, der hat gesagt, jedes Ding, was wir spielen, jedes Spiel, das wir spielen, und da geht er so volle Kanne vorne mit dran, der sagt, das muss eine, das ist sein Wort, eine Vollgasveranstaltung sein. Dieter, bist kein Fan von dem. Ja, der spielt auch in Liverpool oder trainiert die dort. Ja, auf jeden Fall, dieser Mann, der war, so stelle ich mir diese Freunde vor, die waren voll dabei. Das waren wirklich keine Angsthasen, sondern die waren wirklich so, die haben gesagt, hey, wir bringen unseren Freund zu Jesus. Und dann kommen die dort an und haben wirklich erstmal dieses Ziel, unseren Freund dahin zu bringen, waren gegenseitig auch entschlossen und haben sich da auch bestimmt ermutigt. Ich meine, es war eine weite Strecke, die sie da tragen mussten. Und dann kommen die dort an und merken, dieses Haus, und das ist so das nächste Bild, Erwin, da kannst du jetzt einmal weiterklicken. Genau, das waren so die Häuser, die man damals so gebaut hat. Das habe ich mal so ausgedruckt. Das ist so ungefähr, ich vermute, noch nicht mal die Größe hier von der Bühne. Also schaut mal oben hin. So, das war das ganze Haus. Meistens so 3,5 mal 5,5, 6 Meter, 4 mal 6 Meter, so in der Richtung. Und da waren meistens dann unterhalb auch so ein paar Tiere noch mit dabei. Wenn es kalt war, war das gar nicht so schlecht. Die haben noch Wärme abgegeben. Und man sieht, in so einer Art Haus haben sich dann, ich weiß nicht, 50 Leute reingequetscht. Die saßen alle meistens auf irgendwelchen Matten, irgendwelche Teppiche, die da lagen. Und die haben nur gehört gehabt, da ist Jesus. Und der verkündete diese Botschaft vom Reich Gottes. Und die quetschten sich rein und wollten ihn hören. Und dann kommt dieses Projekt Kammerdamm dort an und die merken, hey, da kommen wir gar nicht rein. Die wollen da rein, das geht überhaupt nicht. Das ist so ein Gedränge. Wahrscheinlich war das da drin auch richtig stickig. Also ich war schon mal in solchen Räumen, ich kann es euch sagen, das ist richtig stickig dann. Ich meine, guckt euch mal an, da gibt es meistens so eine ganz kleine Fensteröffnung. Da ist keine gute Luft drin. Und dann haben die sich gesagt, wir machen einfach Folgendes. Und die klettern hier, die meisten hatten so eine Steintreppe, die Häuser, um auf dem Dach. Da gab es immer auch ein bisschen Möglichkeiten, manchmal oben noch eine, so eine kleine Überdachung, wo man dann sitzen konnte. Und dann sind die da oben raufgeklettert und haben angefangen, das Dach aufzubrechen. Man muss sich das mal vorstellen. Oben sind dann so Balken, ihr seht die. Und dann sind da solche Art Reisigzweige oder so Zweige, die man so quer über die Balken gelegt hat. Dann mit einer dicken Lehmschicht hat man das alles verbunden. Die hat man glatt abgezogen. Das war sogar regendicht. Ja, das musste man halt regelmäßig erneuern, aber so habe ich es mir nachgelesen, das Ding war eigentlich recht dicht. Und dann haben die das aufgebrochen. Ich meine, ich kann mir Jesus so vorstellen, der predigt da unten und dann fallen die ganze Zeit irgendwelche Krümel runter, weil das Ding, das war ja Lehm. Vielleicht so ein paar Zweige, ich weiß nicht, ob der die ganze Zeit so saß, hier so nach oben geguckt hat. Also ich wäre extrem irritiert. Also wenn das bei der Predigt, wenn jetzt da oben einer irgendwas machen würde. Also das ist schon eine ganz merkwürdige Situation. Und der predigt und dann auf einmal ist das Loch da. Und dann lesen wir weiter in Vers 5, dass sie den Gelähmten dann runterlassen. Und wir lesen, als Jesus ihren festen Glauben sah. Also diese vier, die hatten so eine Einheit, so eine Ausrichtung, das ist etwas gewesen, was die hatten, das ist so wie beim elektrischen Strom, den kannst du gar nicht sehen, aber wenn du den Schalter drückst, gehen die Lampen da oben an, ja, man sieht es nicht, aber es passiert etwas und ich glaube, das hatten die, so eine Energie hatten die auch in sich gehabt. Das hast du nicht gesehen, aber die hatten wirklich so einen Glauben in sich gehabt. Wenn wir unseren Freund zu diesem Jesus bringen, dann wird was passieren. Also die haben wirklich ihre ganzen Gaben, all das, was sie hatten an Kreativität, haben sie dort reingebracht. Natürlich auch an Mut und auch an Entschlossenheit und haben ihn dann letztendlich runtergebracht. Und dann sagt Jesus zu dem Gelähmten, der dann vor ihm so runtergelassen wird, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und jetzt stell dir einfach mal vor, du wärst der Gelähmte. Ich meine, das ist eine krasse Situation. Das kann man sich vielleicht gar nicht vorstellen, was der Mann nicht alles durchgemacht hat. Was der für einen Riesenwunsch in seinem Herzen hatte, irgendwann wieder normal laufen zu können. Wir wissen nicht, konnte er vorher laufen, wie lange lag er dort auf dieser Pritsche. Aber Jesus sagt ihm, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Ich meine so, ich glaube, wenn der heute, wenn wir heute gelebt hätten, wir leben ja mehr so, jeder individualistische Gesellschaft, dann würde jeder doch sagen, sorry, eigentlich Sünden, da bin ich jetzt nicht gerade hergekommen. Also, der hat ja ein anderes Problem gehabt. Der wollte laufen. Und Jesus begegnet ihm mit diesen Worten. Und das war für mich schon so eine krasse Sache, wo ich dachte, echt interessant. Und ich bin auch nicht da gleich drauf gekommen, hab mal so ein paar Bücher, so Kommentare nennt man die so. Da haben irgendwelche Menschen dann ein paar kluge Sätze reingeschrieben. Ich habe mal gehört, so Bücher sind so Fernsehen für Schlaue oder irgend so ein Satz habe ich mal letztens im Fernsehen gehört. Naja, auf jeden Fall, ich schaue dann da rein und tatsächlich ist dieser, der eine Autor, der ging dann diesen Weg und er sagt dann, stell dir vor, der Wunsch von diesem Mann war so extrem groß, geheilt zu werden. Der war größer als alles, was man sich nur vorstellen konnte. Und dann hat er das dann beschrieben, er nimmt dann ein Beispiel von einer Frau und diese Frau heißt Cynthia Heimel. Das ist eine ganz bekannte New York Journalistin, die ganz viel für so Kulturmagazine geschrieben hat, besonders das eine hieß Village Voice. Und die hat ganz viele Leute in der Zeit in New York, hat die interviewt. Und das waren meistens irgendwelche Schauspieler, irgendwelche Leute, die Karriere machen wollten. Und die wirklich, wirklich viel und hart arbeiten mussten, um ihren Traum zu verwirklichen. Und diese Leute, die haben einen riesen Wunsch in ihrem Leben gehabt und die haben gesagt, wenn ich nur diesen Job bekommen würde, wenn ich nur diese Rolle bekommen würde oder wenn ich nur meine Karriere da machen könnte, dieser Wunsch, das war alles, was sie umtrieben hatte. Und dann erzählt sie, dass sie manchmal Jahre später diese Leute wieder interviewt hat, die das dann erreicht hatten. Und diese Leute, sagt sie, wo sie dann diese Rollen bekommen haben, wo dieser Wunsch erfüllt wurde, diese Menschen, als sie dann reich waren, das, man könnte sich vorstellen, die sind dann vielleicht arrogant geworden. Aber die Frau, die beschreibt das und sie sagt, nein, diese Menschen, die sind noch unglücklicher gewesen wie zuvor. Und sie schreibt dann, und das habe ich hier mal rausgeschrieben, sie sagt, ich habe Mitleid mit den Stars. Echt. Früher waren sie nette, umgängliche Menschen, aber jetzt ist ihre Wut furchtbar. Sie waren alle die, die berühmt werden wollten. Sie arbeiteten und kämpften. Und als sie berühmt geworden waren, hätten sie am nächsten Morgen am liebsten eine Überdosis Tabletten geschluckt. Weil das Große, für das sie gekämpft hatten, diese Berühmtheit, die ihnen persönliche Erfüllung und Glück bringen würde, eingetreten war und nichts anders geworden war. Sie waren immer noch sie selber und diese Enttäuschung machte sie zu unausstehlichen Jammerlappen. Also die Frau, die ist richtig hart mit denen auch zu Gericht gezogen. Und dann ein letzter Satz von ihr und da muss ich echt schlucken. Ich weiß nicht, ob die Frau überhaupt Christ war, aber sie sagte dann, ich glaube, wenn Gott uns einen richtig bösen Streich spielen will, erfüllt er unseren größten Wunsch. Und diese Szene hier mit Jesus, da merkt man, Jesus, er geht wirklich in die Tiefe, weil Jesus will uns keinen bösen Streich spielen. Also nicht so, wie sie das hier vermutet, sondern er geht dorthin, um wirklich unseren größten Wunsch zu erfüllen. Und dieser Wunsch, den dieser Mann hatte, Ja, wenn er diesen Wunsch, der dann manchmal so groß, so extrem groß wird, das zu erreichen, man muss sich das vorstellen, dann wird dieser Wunsch wird auf einmal wie ein Herr über das Leben. Weil man denkt, wenn ich diesen Wunsch bekomme, wird dieser Wunsch mich erlösen von meinem Unglück. Und wir haben das hier gesehen anhand von diesen Beispielen, die diese Cynthia Heimel beschreibt, dass sie sagte, und das war nicht der Fall. Das war nicht der Fall. Die Leute waren noch unglücklicher wie vorher, weil das, was sie versucht haben, diese Erlösung, die sie erlangen wollten, haben sie nicht bekommen, sondern es hat sie noch mehr in das hinein, ihnen einen Streich quasi gespielt. Und Jesus sagt einfach, ich werde nicht nur deinen Körper heilen, sagt er zu diesem Gelähmten, sondern ich werde das allererste, nämlich deinen allergrößten Wunsch, den will ich erfüllen. Ja, und das ist auch dieses Problem, das eigentlich so die meisten Menschen von uns haben, dass wir unsere Identität wirklich aufbauen auf etwas, was nicht Jesus ist. Sei es die Karriere, sei es hier die Gesundheit, sei es irgendwelche Art, dass wir bedeutender sein wollen, unsere Enttäuschung von vielen Dingen und dann unser Wunsch dann zu dieser Erlösung wird. Und ich denke mal, keiner würde das so behaupten, ja, keiner würde das so sagen. Wenn das der jetzt hier nicht so ausgedrückt hätte, dieser Autor, würden wir erstmal das nicht so formulieren. Aber dann, wenn das sich nicht erfüllt, ich glaube schon, dass diese Leute das erlebt haben, dass es sie wirklich noch unglücklicher und leerer gemacht hat und dass es sie dann wirklich wie so ein Raubtier dann angesprungen hat. Es gibt C.S. Lewis, einen christlichen Autor, der so Kinderbücher geschrieben hat, die Chroniken von Narnia. Ich weiß, ich habe sie meinen Kindern so mit Zeichnungen und so weiter, die habe ich denen noch vorgelesen. Und er packt da so ganz viele geistliche Inhalte auch in diese Bücher mit rein. Und in einem dieser Titel, gibt es auch als Filme, einige wurden verfilmt, da geht es darum, um dieses Land Narnia, was Aslan, ein riesiger Löwe, erschaffen hat. Er hat es gesungen, dieses Land geschaffen. Und dann sind dann so vier Kinder, die dann so in der Kriegszeit durch so einen Wandschrank auf einmal nach Narnia kommen, in diese Fabelwelt, sage ich mal so. Und in einer dieser Folgen, die Reise auf der Morgenröte heißt das, da ist ein Junge, das ist der Cousin, und der heißt, ich sag's euch mal, Eustachius. Ja? Karin kennt den Film wahrscheinlich. Und dieser Eustachius, das ist so ein richtig bösartiger junger Mann. Der ist total egoistisch. Der hasst alle und alle hassen den. Voll unbeliebt. Und dieser Junge, der ist dann interessanterweise in dem Zimmer, wo diese vier Geschwister, Waisenkinder sind das, die dann auf einmal zack nach Narnia kommen. Und die sind auf einem Schiff. Und auf diesem Schiff fahren sie, erleben verschiedene Abenteuer, und dann kommen die zu einer Insel. Dort stranden die gehen auf diese Insel. Und dann auf dieser Insel geht der Eustachius los, findet eine Höhle, und in dieser Höhle findet er einen riesigen Schatz. Gold, Diamanten, Edelsteine. Und der denkt sich die ganze Zeit, seine Gedanken, wenn ich jetzt so reich bin, werden mich alle lieben. Wenn ich zurückkomme und jeder, dem ich begegne, der wird mich einfach deswegen lieben, der wird mich achten, weil ich nun reich bin. Und wehe, einer tut das nicht, dann kann ich dem mit meinen Mitteln entsprechend, kann ich das dem auch heimzahlen. Also der sagt, aber ich werde jetzt beachtet werden, ich werde jetzt geliebt werden. Über diese Gedanken schläft er ein, auf diesem Schatz. Und was er aber nicht weiß, dass dieser Schatz ist ein Drachenschatz. Ein Drache hat den zusammengeholt. Und während er einschläft, wacht er auf und er merkt, dass er ein Drache geworden ist. Sein Herz war so eingenommen von diesen Gedanken, dass es aus ihm einen Drachen gemacht hat. Einen hässlichen Drachen. Und als er dann auf das Schiff mit wieder zurück will, weiterfahren will, ist er zu schwer. Er kann nicht da drauf. Die sagen ihm, nein, du, mit dem wollen die auch nichts zu tun haben. Das ist für die ein Drache. Und sie fahren weg. Er muss für immer alleine auf dieser Insel bleiben. Er ist total verzweifelt, dieser Eustachius. Und dann irgendwann kommt Aslan, dieser riesige Löwe. Der so im übertragenen Sinn auch für Jesus steht. Und dieser riesige Löwe, er kommt zu diesem Eustachius und er sagt zu ihm, du musst, wenn du, und der Eustachius sagt ihm, ich will nicht mehr dieser Drache sein. Ich will wieder der Junge sein, der ich vorher war. Ich werde auch wieder ganz lieb und artig sein. Und Aslan sagt zu ihm, wenn du wieder dieser Junge werden willst, dann musst du deine Drachenhaut ablegen. Und der Eustachius als Drache, er reißt sich die Haut so mit den Krallen auf, zieht die so runter und merkt, darunter ist wieder eine Drachenhaut. Und dann macht er das wieder. Und dann findet der, darunter ist eine dritte Drachenhaut. Er wird diese Haut, wird der nicht los. Dann sagt Aslan, es gibt nur einen Weg. Ich muss dir diese Haut runternehmen. Und dann sagt er, leg dich auf den Rücken. Und der Drache legt sich auf den Rücken und dann nimmt er seine riesige Tatze, fährt seine Krallen komplett raus und haut die dem in die Brust rein, dass die Tatzen fast sein Herz berühren. Und er windet sich vor Schmerz und er sagt, das tut so weh, das überlebe ich nicht. Aber er sagt, da musst du durch. Und er reißt ihm mit dieser Tatze dann die ganze Haut auf. Das ist eine Kindergeschichte, ne? Er reißt ihm diese Haut auf und diese Haut reißt er ihm dann runter und dann liegt er da. Er ist aber noch nicht gereinigt. Die Haut, die ist voller Warzen, die stinkt, die ist dreckig. Sie ist wirklich etwas ganz Ekelhaftes. Und er sagt, ich muss dich auch noch in diesen Quellteich werfen. Und dann packt er den Eustachius und schmeißt ihn in diesen Quellteich. Und in diesem Quellteich merkt er, dass auf einmal gereinigt wird und sauber wird. Und wie er dann wieder ein Junge wird. Und er ist total glücklich darüber. Und als ich diese Geschichte auch noch gelesen habe, auch über wie er das so alles beschrieben hat, wie er da wieder in einen Jungen verwandelt wurde, ist mir eine Sache, die wird hier auch deutlich, die will C.S. Lewis auch seinen Lesern sagen, du kannst dich nicht selbst erlösen. Du brauchst jemand, der dich erlöst. Und das hat Eustachius in diesem Ding, hat er kapiert, dass jede Hilfe, die er selber auch versucht hat zu nehmen, die ging einfach nicht tief genug. Er brauchte diesen Aslan, diesen riesigen Löwen mit seinen riesigen Tatzen, die so tief reingingen, dass sie ihm quasi diese Haut oder dieses Problem dann auch geheilt haben. Und diesen Wunsch einfach, ein Junge zu sein, ihm da auch erfüllt haben, aber da viel tiefer auch noch reinging, nämlich diesen einen Wunsch, den er hatte, geliebt und anerkannt zu werden, durch das, was er dachte, dass das Geld ihm gibt, dass das nicht das war, was er letztendlich brauchte. Und das war auch dieses, was der Gelähmte letztendlich auch erkennen sollte oder vielleicht auch erkannt hat dort, denke mal schon, dass er es dort erkannt hat, dass er diesen Erlöser braucht, der ganz tief mit seinen Wünschen ganz tief ihm dort ihn davon erlösen wollte. Und wir lesen dann auch in den nächsten Versen, die nächste Folie, ab Vers 6, aber einige der anwesenden Schriftgelehrten dachten, was bildet er sich ein? Das ist Gotteslästerung. Nur Gott allein kann Sünden vergeben. In diesem Raum, wo Jesus mit diesem Gelähmten spricht, da sind andere Menschen natürlich. Das war ein vollgestopfter Raum. Da waren Schriftgelehrte, da waren religiöse Führer. Und die haben dann gesagt, wieso sagt der, deine Sünden sind dir vergeben? Ich meine, jetzt stellt euch mal das, ich weiß nicht, wie man sich das vorstellen kann. Okay, nehmen wir mal so, jetzt nehmen wir mal zwei Personen, eine heißt Tom und die andere heißt von mir aus Frank und dann gibt es noch eine dritte Person, nehmen wir mal Dieter, wenigstens so einen Namen, den man kennt. Und Tom und Frank prügeln sich, also die haben einen Streit, die prügeln sich und der eine, der Tom, der haut dem Frank einen auf die Nase und die blutet. Und dann irgendwann beruhigt sich die Situation, dann kommt der Dieter zu dem, der auf die Nase geschlagen wurde, zu dem Frank, und sagt dem Frank, ich vergebe dir. Dann wird der Frank sagen, wieso du? Der Tom könnte, ich könnte das zum Tom sagen, aber doch nicht du zu dem Frank. Na, geht ja nicht. Ne? Verwirrend, okay. Okay, alles verwirrt. Mach ein einfaches Beispiel. Naja, wie kann man das einfacher machen? Ich muss Personen zeigen. Okay, wir nehmen dich, Elina. Komm mal hierher. So, dann nehmen wir uns beide. Und den Dieter. So, Dieter. So, 1,5 Meter. Okay. Okay, da kann ich stehen bleiben. So, wir sind jetzt zu dritt. Ich schlage... Nee, besser du. Sonst, ich bin nicht so... So, auf die Nase. So, Nase blutet. Ne? Ja. So, ich habe blutige Nase. Jetzt kommt der Dieter, kommt dann und sagt dann, ich vergebe dir. Elina, natürlich, ja. Du sagst, ich vergebe dir. Ich vergebe dir. Und dann sage ich, wieso vergibst du denn? Die hat mich doch geschlagen. Ich muss doch ihr vergeben, weil sie mich geschlagen hat. Ist das jetzt klar? Okay. Ich hoffe, es ist ein bisschen klar. Danke, Dieter. Danke, Lena. Ja, weil, wenn einer dir einen Schaden zufügt, dann kannst du dem vergeben. Aber jetzt kommt ein Dritter und der sagt, ich vergebe dir. Also wie Jesus jetzt hier zu ihm das sagt, ich vergebe, deine Sünden sind dir vergeben. Und ganz recht haben dann auch diese Schriftgelehrten, die dann gesagt haben, wieso sind diese Sünden denn gegen Jesus gerichtet? Wieso das denn? Wieso sagt er, dir sind sie vergeben? Diese Schuld ist dir vergeben. Das kann ja eigentlich nur der, der ihn geschaffen hat. Nur der Schöpfer kann Sünden vergeben. Ja? Und das haben sie ganz recht auch erkannt. Und deswegen haben sie dann auch sich darüber aufgeregt und haben gesagt, wie kann dieser Mann das behaupten? Die waren total empört. Was bildet er sich ein? Die haben sogar gesagt, Gotteslästerung. Dieser Mann lästert Gott. Er betitelt sich wirklich selber als den Schöpfer, als den, der diesen Menschen geschaffen hat. Und das ist auch das, was dieses Markus-Evangelium sehr oft auch betont. Jesus oder seine Messianität, er der König. Wer ist Jesus? Er ist der König. Er ist der, der Sünden vergeben kann. Und er hat hier nämlich noch viel mehr den Anspruch, nicht nur Wunder zu tun, Menschen zu heilen, sondern den Anspruch, Herr des gesamten Universums zu sein. Und das ist ein ganz krasser Anspruch und das ist auch kein Wunder, dass sie sich da aufgeregt haben. Nächste Folie, Vers 8. Jesus erkannte sofort, was in ihnen vorging und fragte, wie könnt ihr nur so etwas denken? Ist es denn leichter, zu diesem Gelähmten zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben oder ihn zu heilen? Aber ich will euch beweisen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er forderte den Gelähmten auf, steh auf, nimm deine Trage und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm seine Trage und ging vor aller Augen hinaus. Die Leute waren fassungslos. Sie lobten Gott und riefen, so etwas haben wir noch nie erlebt. Für mich ist auch hier so dieser eine Satz richtig krass, wo Jesus sagt zu diesen Schriftgelehrten, ist es denn nicht leichter, zu diesem Gelähmten zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben oder ihn zu heilen? Was ist denn schwerer? Ist es schwerer zu heilen oder schwerer Sünden zu vergeben? Also ich denke, da haben schon viele auch drüber nachgedacht übrigens, ich habe da so viele unterschiedliche Sachen gelesen, aber ich denke wirklich, dass dieser eine Punkt, der hat mehr Sinn gemacht. Jesus hat vorher, auch in den Versen vorher, wir lesen, wie er Dämonen ausgetrieben hat, wie er Menschen da am laufenden Band geheilt hat. Für ihn, glaube ich, war Heilung auf jeden Fall leichter. Denn das, was er hier sagt, Sünden zu vergeben, da sieht man schon, und da sind sich ganz viele Bibelausleger einig, hier sieht man die Schatten des Kreuzes. Hier betritt er ganz bewusst, schon ganz am Anfang seines Dienstes, betritt er diesen Weg, der ihn zum Kreuz bringen wird, den ihn nach Golgatha bringen wird. Denn hier leistet er schon eine Anzahlung. Eine Anzahlung, die er nachher bezahlen wird, indem er am Kreuz auf Golgatha für die Schuld von diesem Mann sterben wird. für die Schuld von uns sterben wird. Also hier ist schon wirklich der Anfang von diesem Weg. Und man sieht das auch, dass diese Schriftgelehrten hier schon von ganz von Anfang schon gemerkt haben, Gotteslästerung. Hier waren schon diese ersten Gedanken, wo sie schon in dem Sinn hatten, dass sie ihn töten werden. Und Jesus das schon geblickt hat. Er wusste schon hier, dass sein Weg dorthin gehen wird, wo er dann am Ende für unsere Schuld sterben wird. Ja, das waren so die Gedanken zu Markus 2. Also es geht dann noch weiter, aber das sind so diese Verse, die ich uns heute mit hineinnehmen wollte, dass wir alle brauchen wirklich den, der sich mit unserer Drachenhaut beschäftigt, der sie uns komplett runterzieht. All unsere Selbstbezogenheit, all unsere Sünde, all das, was uns abhält, ihn wirklich immer wieder in den Fokus zu stellen. Weil letztendlich wirklich, umso länger ich drüber nachdenke, umso mehr bin ich der Überzeugung, wir brauchen ihn ständig in unserem Leben. Also ständig ihn zu betrachten, auf ihn zu schauen und wirklich unsere Sehnsüchte zu wissen, dass sie bei ihm erfüllt werden und nirgendwo anders. Nicht bei irgendeinem anderen Wunsch, sondern diese tiefste Sehnsucht, die er auch, wo er uns auch begegnen will. Er ist die Erfüllung von all unseren tiefen Sehnsüchten. Und und auch diesen Wunsch, denke ich, wird er auch erfüllen und er wird uns auch zeigen, dass wir uns auch die ganze Zeit, eigentlich jeder Mensch, eigentlich die ganze Zeit sich nach ihm sehnt. Und wie gesagt, heute, damit will ich auch schließen mit diesen Versen, die wir heute zu Beginn gelesen haben, dass wir auch dort die Begegnung mit ihm suchen, dort in den besten Zeiten des Tages, am frühen Morgen. Manche sagen, nee, das ist bei mir nicht die beste Zeit, ich habe es lieber am Abend oder wo auch immer man diese Zeiten hat, dass man das, die Bibel nimmt, das Wort Gottes aufschlägt und da drinnen nachliest. Oder dass man in die Gottesdienste kommt, um seinem Wort wirklich Raum in unseren Herzen zu geben, Raum zu geben da, wo wir sind, uns mit diesem Wort beschäftigen. Gute Möglichkeit ist es auch über Hörbücher. Ja, die Bibel höre ich auch sehr gerne über ein Hörbuch. Ich weiß, meine Frau, die hat einmal den ganzen Tag die Bibel laufen lassen. So, und immer habe ich so ein bisschen auch da mal so reingehört. Das hat auch, das ist so gut, einfach das Wort Gottes, einfach das zu hören. Ich habe einmal dritte Mose, da sind so viele Gebote aneinandergereiht und ich dachte trotzdem, auch da hörst du etwas von dem, was Gott so sich gedacht hat. Und auch das, letztendlich, auch das hat mich so richtig erbaut. Das kann man sich kaum vorstellen. Aber die Bibel ist wirklich etwas, eine Kraftquelle. Und daran kann man immer wieder auftanken, denn er will, dass wir unseren Wunsch und all das, dass wir alles bei ihm da auch finden. Amen. Amen.